aufgegeben haben.
Svadharmam,
seine pflichtgemäße Beschäftigung.
Charanam
Bhujam,
die
Lotusfüße.
Harehe,
Haris des Herrn.
Bhajan,
im Verlauf des hingebungsvollen Dienstes.
Apakvaha,
noch unreif.
Atta,
aufgrund dessen.
Batet,
fällt herunter.
Tataha,
von dieser Stufe.
Yadi,
wenn.
Yatra,
worauf.
Qua,
welche Art von.
Va,
oder.
Sarkastisch
gebraucht. Abhadram,
ungünstig.
Abhut,
wird geschehen.
Amushya,
von ihm.
Kim,
nichts.
Kavata,
welches
Interesse.
Ataha,
erhält.
Abhajatam,
des Nicht-Gottgeweihten.
Svadharmataha,
in pflichtgemäßen Dienst beschäftigt sein. Übersetzung. Wer seinen materiellen Tätigkeiten entsagt hat, um sich im hingebungsvollen Dienst des Herrn zu beschäftigen, mag manchmal, während er sich noch auf einer unreifen Stufe befindet, zu Fall kommen. Jedoch besteht keine Gefahr, dass er nicht erfolgreich ist. Ein Nicht-Gottgeweihter dagegen gewinnt, auch wenn er gewissenhaft seine vorgeschriebenen Pflichten erfüllt, überhaupt nichts. Erläuterung. Ich würde sagen, weil wir eigentlich den Vers 18 haben, heute hatten, werde ich den mal vorlesen. Ich habe die Vorlesung ja auf diese Grundlage gestellt. Ich merke jetzt, ich kann jetzt nicht mit einem anderen Text als Grundlage nehmen. Aber der war auch sehr schön. Also derjenige, der es angeschrieben hat, hat sicherlich einen guten Geschmack gezeigt. Dasya eva heta prayate tako vido nalapyate yat pramatam upariyada talapyate tukavat anyata sukam kalena sarvatra kapiraram hasa. Hier wird ein Mensch dargestellt, der Intelligenz besitzt und philosophische Neigungen. Wirklich intelligente Menschen mit philosophischen Neigungen sollten nur nach dem wichtigen Ziel streben, das selbst auf einer Wanderung vom höchsten Planeten, Brahmaloka, bis hinunter zum niedrigsten Planeten, Patala, nicht zu erlangen ist. Das aus Sinngenuss gewonnene Glück erlangt man im Laufe der Zeit ganz von selbst, ebenso wie man im Laufe der Zeit Krankheiten bekommt, obwohl man sie sich gar nicht wünscht. Erläuterung. Jedermann versucht überall durch verschiedene Bestrebungen die größtmöglichste Menge an Sinngenuss zu erlangen. Das hatte schon Freud gesagt, dass es ein Freudenprinzip gibt. Man versucht das größtmöglichste Maß an Glück zu erhalten und alles dran zu setzen, um Leid zu vermeiden. Manche treiben dazu eifrig Handel, beschäftigen sich in der Industrie, in wirtschaftlicher Entwicklung, üben politische Vorherrschaft aus und einige gehen fruchtbringender Arbeit nach, um im nächsten Leben höhere Planeten zu erreichen und dort glücklich zu werden. Es wird zum Beispiel gesagt, dass die Bewohner des Mondes größere Sinnenfreude genießen können, da es ihnen vergönnt ist, Zomarasa zu trinken. Somarasa ist so ein Trank, welches die Sinne mit einer unglaublichen Kraft und Vitalität ausstattet, sodass man ein Topfit ist, sozusagen, für Sinngenuss. Also Topfit. Es macht ein Fast, es ist solch ein wirkungsvolles Elixier, das ein sehr, sehr lange Leben lässt. Fühlt sich immer angenehm und immer bereit, also wirklich zu genießen. Da gibt es keine Erschöpfung und nichts. Das ist der auf diesem höheren Planeten. Den Pitriloka, ebenfalls ein höherer Planet, erreicht man durch Wohlfahrtsarbeit. Es gibt also vielerlei Möglichkeiten, die Sinne zu genießen. Entweder schon in diesem Leben oder in dem Leben nach dem Tod. Einige versuchen, den Mond oder andere Planeten mit mechanischen Hilfsmitteln zu erreichen, da sie sehr begierig sind, zu solchen Planeten zu gelangen, ohne gute Werke zu tun. Aber das ist nicht möglich. Durch das Gesetz des Höchsten sind verschiedene Orte für verschiedene Arten von Lebewesen bestimmt, entsprechend den Werken, die sie getan haben. Nur durch gute Werke kann man, wie es in den Schriften gesagt wird, Geburt in einer guten Familie, Reichtum, gute Erziehung und einen wohlgestalteten Körper erlangen. Wir sehen auch, dass jemand bereits im jetzigen Leben eine gute Erziehung, Geld oder körperliche Schönheit bekommt. In ähnlicher Weise können wir nur durch gute Werke in unserem nächsten Leben solch wünschenswerte Eigenschaften und Füllen bekommen. Andernfalls wäre es nicht möglich, dass zwei Menschen, die am selben Ort und zur selben Zeit geboren werden, völlig verschiedene Bedingungen erhalten. Dies geschieht also in Entsprechung zu ihren früheren Handlungen. All diese materiellen Umstände sind jedoch nicht von Dauer. Auch die Position auf dem höchsten Planeten Brahmaloka und dem niedrigsten Patala sind entsprechend unserem Tun veränderlich. Der philosophisch geneigte Mensch darf sich durch solch wandelbare Positionen nicht verleiten lassen. Er sollte versuchen, das immerwährende Leben der Glückseligkeit und des Wissens zu erlangen, in welchen er niemals dazu gezwungen ist, wieder in die leidvolle materielle Welt, auf diesen oder jenen Planeten zurückzukehren. Leiden und gemischtes Glück sind zwei Erscheinungen des materiellen Lebens, die sowohl auf Brahmaloka als auch auf anderen Lokas auftreten. Sie werden im Leben der Halbgötter wie auch im Leben der Hunde und Schweine erfahren. Huch! Die Leiden und das gemischte Glück der Lebewesen sind von unterschiedlichem Grad und verschiedener Qualität. Doch niemand ist von den Leiden Geburt, Tod, Alter und Krankheit ausgenommen. In ähnlicher Weise ist jedem ein gewisses Maß an Glück bestimmt. Niemand kann mehr oder weniger von diesen Dingen durch persönliches Streben erlangen. Selbst wenn man sie erlangt, also so glückliche Situation, können sie doch wieder verloren gehen. Man sollte daher nicht seine Zeit mit solch belanglosen Dingen verschwenden, sondern nur danach streben, zurück zu Gott zu gehen. Das sollte die Lebensaufgabe eines jeden sein. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vatsari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare werden wir ermutigt, spirituelles Leben mit Entschlossenheit zu praktizieren. Das heißt, dass der Mensch eine einzigartige Möglichkeit hat, mit seiner Geburt in der Spezie der Menschen den kostbaren Schatz zu heben, den man nicht auf anderen in anderen Lebensformen erlangen kann, nämlich vollkommenes Gottesbewusstsein. Die Lebewesen kommen in diese materielle Welt meistens, um Krishna zu vergessen, und bekommen dann in den verschiedenen Lebensformen die totale Möglichkeit dazu. Mal hängen sie als Faultiere auf irgendwelchen Teebäumen in Australien, mal sind sie glitschige Aale, die im Morast nach Wanzen suchen. Ein anderes Mal sind sie Steinböcke, die in eleganten Sprüngen schwindelerregenden Höhen da herumspringen. Ein anderes Mal sind sie Löwen, die blutbefleckt in eine Zebraherde einbrechen. Ein anderes Mal Elefanten, die friedlich wiederkäuend ihr Leben fristen. Und so weiter und so fort. Das Universum gibt Lebensformen, in denen die Seele Platz nimmt, um eine Fahrt durch materielle Leben zu machen, in dieser Lebensform. In der menschlichen Lebensform jedoch können wir diesen Kreislauf der sich wiederholenden Geburten und Toten in diesen unterschiedlichen Lebensspezien durchbrechen. Das heißt, dass die menschliche Lebensform natürlich vergänglich ist wie jede andere Lebensform, aber dass sie, wenn sie einmal erreicht ist, Labdva heißt erreicht, die Chance anbietet, das wunderbare Geschenk, nämlich unsere Beziehung zu Krishna wiederherzustellen, die in der anderen Lebensform leider vergessen ist. Das ist das besondere Vorrecht einer Geburt in der menschlichen Form des Lebens. Kann eine ekstatische, transzendentale Beziehung zu Gott wiedererwecken. Ich habe in Basel eine medizinische Zeitschrift gesehen, wo ich ein ganz interessantes Bild fand. Und da war so ein kleines Baby zu sehen, der also total enthusiastisch in die Welt schaute. Und dann stand daneben eben so ein medizinischer Aufsatz: Wenn du 80 Jahre alt geworden bist, hast du 64 Liter Tränen verschüttet, 40.000 Liter Urin ins Klo gekippt. Du hast mehrere Tonnen Dunk kreiert. Du hast mehrere Meter, ich glaube es waren so 50 Meter Nägel produziert. Und es ging also weiter mit diesen unglaublichen Ziffern. Tausende von Kilometern von Haaren und so weiter und so fort. Und darunter stand dann Congratulations. Als ich das so las, habe ich wirklich gedacht, also materielles Leben, wenn man es mal von dieser Perspektive aus betrachtet, nämlich der Produktion, ist wirklich nicht gerade sehr appetitlich. Ich meine jetzt nur aus dieser Perspektive betrachtet. Und mir fiel dann ein, was ist das menschliche Leben eigentlich wert? Auch die Tiere produzieren Schüsseln voller Tränen und bergeweise Haare in einem Leben. Was ist das menschliche Leben eigentlich wert, wenn man lediglich so da vor sich herlebt, ohne zu spirituellen Werten zu kommen, ohne sein ursprüngliches Krishna-Bewusstsein, seine Beziehung zu Krishna zu erwecken. Wie man in Schweizerdeutsch sagt, das fuhr mir ein. Nicht? Diese Verwirklichung. Nicht? Es fuhr mir ein. Also, das heißt, ich habe es in dem Augenblick so gemerkt. Und dann habe ich mich dann entschlossen, Jetzt werde ich eine Vorlesung über Krishna, die Beziehung zu Krishna erwecken, also besprechen oder machen. Nun, jeder von uns hat eine ganz eigene Beziehung zu Krishna. Obwohl es so unendlich viele Lebewesen gibt, ist doch jede einzelne Beziehung zu Krishna ganz individuell und voll mit Rasa, das heißt einem transzendentalen Wohlgeschmack. Dieser transzendentale Wohlgeschmack, der wir in der Beziehung zu Krishna, der uns in der Beziehung zu Krishna zugänglich ist, bleibt etwas, was wir im materiellen Leben nur als eine Ahnung haben. Mit dieser Ahnung ausgestattet, ich möchte doch genießen, gehen wir in Beziehung zu Menschen oder einfach in eine Beziehung zu Materie. Nicht, dass wir versuchen, verschiedene materielle Dinge zu genießen. Aber dieser Rasa, dieser transzendentale Wohlgeschmack, kommt auf diese Art und Weise nicht zugange. Die Rasa-Shastras sagen uns, dass es insgesamt 5 verschiedene solcher Beziehungen, sagen wir mal, 5 Kategorien von Beziehungen gibt. Denn die Beziehungen selber sind unzählig viele. Die erste Kategorie ist, dass man Krishna in einer neutralen Beziehung sieht, also so bewundert und ein bisschen von Ferne betrachtet. Wir werden über diese Beziehung nicht sprechen, weil es dort keine keinen zweigleisigen Austausch gibt. Nicht? Der Bewunderer bleibt einfach stehen oder sitzen, wie es die großen Yogis machen, die den Herrn im Herzen wahrnehmen. Und es kommt nicht zu einem ekstatischen Austausch. Wir werden deswegen über die anderen 4 Rasa sprechen. Das ist der Rasa, den ein Diener in der Beziehung zum Meister verspürt. Der Rasa, der ein Freund in Beziehung zum Freund verspürt. Der Rasa, den ein Elternteil in Beziehung zu dem Kind verspürt. Und der Rasa, den eine Geliebte in Beziehung zu dem Geliebten versteht, also bekommt. Die westliche Theologie weiß davon, dass wir eine Beziehung zu Gott haben, und meistens sehen sie es so, dass wir wie die Kinder Gottes sind und eine Beziehung zu dem Elternteil, in diesem Fall dem Vater, haben. Jetzt, wo die Frauen sich durch die westliche Kultur ein wenig zurückversetzt fühlen, sagen, ist man nicht zufrieden, Gott nur als den Vater zu bezeichnen, sondern möchte ihn auch sehen als die Mutter, nicht eine weibliche Rolle, dass diese beiden Beziehungen sind im Westen bekannt. Man ist wie ein Kind des Höchsten oder der Höchsten, wie auch immer man das unter sozialen Gepflogenheit entsprechend definiert. In dem Krishna-Bewusstsein ist es so, dass es noch andere Beziehungen gibt, eben die ich aufgezählt habe. Man kann die Geliebte des Herrn werden. Man kann das Elternteil des Herrn werden und der Freund und auch der Diener. Und in dieser Beziehung kommt ein ganz bestimmter Rasa oder einen bestimmten Wohlgeschmack auf. Ich möchte euch so ein bisschen nach dem Rasa-Wissen eine Geschichte erzählen. Und ihr werdet sehen, dass während ihr die Geschichte hört, ein bestimmtes Gefühl im Herzen aufkommt, was man als einen Rasa bezeichnen kann, wenn es mir gelingt, die Geschichte gut zu erzählen, dass einem so die Gänsehaut über den Rücken läuft. In einer Beziehung, das wisst ihr selber, die lebt und die pulsiert und ist so angenehm und so, wie soll ich mich ausdrücken, so, das gibt einem so viel Freude, diese Beziehung, wenn sie ja immer eine freudvolle Beziehung ist, dass einem alles andere unwichtig wird. Ja. Selbst Essen ist nicht so wichtig, wie eine schöne Beziehung zu einem Gegenüber zu haben. Nun, in dieser Beziehung kommen also diese Rasas auf. Ich habe von einer Sache gehört aus Armenien. Ihr wisst, da gab es diese fürchterlichen Erdbeben. Und im Erdbeben wurde auch eine Schule verschüttet. Ein Vater gab es, der nicht auf die Unterweisungen der Feuerwehr und der Polizei hörte, die ihm sagten, dein Sohn ist verloren. Denn dieser Vater hatte seinem Sohn ein Versprechen gegeben. Wenn immer du mich brauchst, bin ich für dich da. Er ging also, nachdem das Erdbeben geschehen war, zu dieser Schule hin und wusste, dort irgendwo in den Trümmern ist mein Sohn. Er braucht mich. Er spürte das ganz deutlich. Die Polizei sagte, wir haben schon nachgeguckt, da ist niemand lebendig mehr. Da sind alle begraben unter den Trümmern. Die Feuerwehr hatte auch nachgeschaut, Rettungsmannschaften, und hatten gesagt, dein Sohn ist tot. Bitte geh weg und setz dich nicht in Gefahr, indem du in die Trümmern wahrscheinlich vielleicht auch noch da die Beine brichst und runterfällst und so weiter. Aber der Vater wusste, mein Sohn, dem habe ich gesagt, wenn immer er mich braucht, dann komme ich. So fragte er nur die Leute, die ihn ablenken wollten von seiner Arbeit. Er fragte, könnt ihr mir helfen, meinen Sohn zu finden? Sonst bitte geht woanders hin. Ich habe ein Versprechen zu erfüllen. Er grub für 3 lange Tage und Nächte. Er grub wie ein von einer anderen Kraft Besessener, bis er schließlich ganz von unten eine dünne Stimme hörte, eine magere Stimme. Bist du's, Vati? Er guckte nach unten und aus der Dunkelheit und da kamen die Tränen und er sagte, Jung, bist du's? Ja, ich bin's. Ich wusste, du hattest mir das Versprechen gegeben. Wenn immer ich dich brauche, dann bist du für mich da. Gut, Jung, dann komm raus. Mutter wartet schon auf dich.
Aber die dünne Stimme kam zurück.
Nein, ich komm nicht raus. Von 23 Schulkameraden und Kameradinnen sind jetzt nur noch 10 übrig. Diese 10 waren nur übrig geblieben, weil ich ihnen gesagt habe, mein Vater hat mir ein Versprechen gegeben. Er kommt, er hat gesagt, wenn ich ihn brauche, dann holt er mich raus. Jetzt will ich ihnen das zeigen, Vati. Ich bleibe als Letzte und die anderen sollen zuerst raus. Der Vater, nein, Junge, es geht hier um Leben oder Tod. Aber der Sohn war sich seiner Sache sicher und der Vater machte dann ein Seil und hiefte die Kinder nacheinander raus und zum Schluss war nur noch sein Sohn drin. Da holte er seinen Sohn heraus und umarmte ihn und weinte und der Sohn sagte, siehste Papi, du hast mir doch gesagt, du holst mich, wenn immer ich dich brauche. Nicht? Und dann haben sie sich umarmt und ich könnte das jetzt erzählen, sodass diejenigen, die zu nahe am Wasser gebaut haben, ein bisschen zu ihrem Quantum an Tränen hinzuführen wollen. Ich glaube, mein Punkt ist klar. In der Beziehung, die diese beiden haben, ist ein bestimmter Rasa, ein Wohlgeschmack da. Srila Prabhupada sagt, dass die meisten Rasas in der materiellen Welt, also diese Wohlgeschmäcker, immer nur zeitweilig sind. Der Sohn mag eines Tages auswachsen und sich mit seinem Vater in die Quere kommen, weil sie unterschiedliche politische oder Ansichten haben oder Ansichten, wann man nach Hause kommen soll, nachdem man in der Diskothek getanzt hat. Nicht? Der Sohn sagt, 3 Uhr morgens und der Vater spätestens 10.30 Uhr und dann mache es Zank geben. Aber diese Rasas, ich wollte nur euch ein Beispiel geben, die wir in der Welt aufnehmen, geben ein gewisses Wohlgeschmack. So ist auch die Beziehung zu Krishna mit Wohlgeschmack ausgestattet. Prabhupada schrieb einmal, diese Frustrierung, die oft in weltlichen Rasas einsetzen, wo sich, ihr wisst, in Deutschland geht es jetzt auf 50% die Scheidungsrate, nicht? Auch in unserer Bewegung gibt es Scheidungen, weil dieser Rasa, dieser Wohlgeschmack, den man sich erwartet hat, nicht da ist. Und Prabhupada sprach das einmal an, mit diesem Zitat. Bist du frustriert in deiner Freundschaft? Come on! Mache Freundschaft mit mir. Er spricht so, wie Krishna spricht, nicht wie Gott spricht. Du bist frustriert darin, einen guten Meister zu kriegen? Come on! Diene mir und ich werde dein guter Meister. Bist du frustriert in deiner Liebe zu deinem Sohn? Habe mich als dein Sohn. Weil wir manchmal frustriert sind mit unseren Söhnen und Töchtern, denn wir erwarten etwas anderes von ihm, und dann gehen sie, dann wachsen sie auf und verlassen uns, und dann sind wir frustriert. Akzeptiere Krishna als dein Sohn und er wird der gehorsamste Sohn sein. Wie es war, als er diese Rolle mit Yashoda, seiner Mutter, spielte. In ähnlicher Weise, akzeptiere Krishna als dein Ehemann und Lover. Du wirst niemals frustriert werden. Das ist die ganze Philosophie. Werde einfach ernsthaft und stelle deine Beziehung mit Krishna her, gemäß deines Wunsches, und dann wirst du glücklich sein. Perfectly happy. Denn Krishna wird dich niemals betrügen. Nicht? So, das ist, wir haben eine Beziehung zu Krishna, die wir im Augenblick auf irgendeine verloren haben, weil wir uns von Krishna getrennt haben und jetzt in der materiellen Welt vor uns leben. Nach der spirituellen Philosophie ist es so, dass all diese Beziehungen in der materiellen Welt lediglich ein bisschen von dem Wohlgeschmack wiedergeben, welches in der Beziehung zu Krishna zu finden ist. Junge Mädchen sind zum Beispiel sehr begeistert, wenn sie einen Ehemann finden, der ihren Erwartungen zu entsprechen scheint. Aber sehr, sehr oft sieht man, dass dort Grenzen in der Beziehung auftreten, besonders dann, wenn die materiellen Eigenschaften und Bedingtheiten des anderen ganz deutlich zum Vorschein kommen. So, im Augenblick haben wir diese Beziehung zu Krishna, aber sie ist ein bisschen unbewusst. Sie ist so ein bisschen, wie soll ich mich ausdrücken, nur in der Ahnung vorhanden. Prabhupada hat das Beispiel gegeben, die Untertanen eines Königs wissen, dass sie einen König haben, aber sie kennen ihn nicht eigentlich wirklich. Oder hier, wir alle wissen, dass wir einen Helmut Kohl haben, aber wir wissen nicht, wie der reagiert in bestimmten Beziehungen. Die wenigsten von uns haben zum Beispiel gesehen, wie tolerant er ist, weil die wenigsten von uns die Gelegenheit hatten, eine Schneeballschlacht mit ihm zu führen. Nicht? Also wir wissen bestimmte sehr, sehr entfernte Dinge, die meistens nicht direkt ausreichen, um eine ganz aktive Beziehung zu haben. So ist es auch mit Krishna. Wir haben so ein bisschen ein Verständnis, dass es Krishna gibt. Wir haben von ihm gehört in den Schriften, aber weil wir ihn nicht wirklich tief kennen und keine noch so praktische Erfahrung haben, lieben wir Krishna in dem Sinne nicht, wie Prabhupada es hier empfiehlt, nicht? Dass wir unsere, und so werden uns weltliche Beziehungen manchmal vielleicht sogar wichtiger, beziehungsweise wenn diese Beziehungen in der Welt nicht mehr funktionieren, werden wir wahnsinnig gestört, auch in unserem spirituellen Leben, in unserer Beziehung zu Krishna. In dieser Serie möchte ich gerne ein bisschen erstmal möchte ich darüber sprechen, wie wir deswegen unsere Beziehung zu Krishna intensivieren können. Die erste Art der Beziehung zu Krishna ist, dass wir Krishna versuchen wahrzunehmen in seiner Schöpfung. Alles kommt von Krishna, und deswegen ist alles von Krishna mit Krishna verbunden. In der Bhagavad Gita gibt uns Krishna ein bisschen Möglichkeiten, über ihn in der Natur zu meditieren. Wir waren vor 10 Tagen oder so in einem wunderschönen Schweizer Alm und sind am Abend dann durch die Natur gewandert und haben dort plötzlich gesehen, wie diese wunderschönen Gebirgsmassiven. Und da habe ich sofort jetzt mich erinnert, wie in der Bhagavad Gita steht, dass diese Gebirge die Knochen von Krishna sind. Dann haben wir einfach einen schönen Bach gesehen und wir hören, dass die Bäche und Flüsse die Wehen oder feinen Äderchen der universalen Form Gottes sind. Krishna, wenn man dann sich niederbeugt und das Wasser trinkt und den guten Geschmack wahrnimmt, Krishna sagt zu uns, ich bin der Geschmack im Wasser. So kann also ein Mensch einfach anfangen, seine Beziehung zu Krishna zu intensivieren, indem er Krishna versucht, in der Umgebung wahrzunehmen. Ich kann mich einmal an eine Vorlesung erinnern, die Srila Prabhupada in Stockholm gab, die mich damals sehr erstaunte, weil ich ein ganz neuer Devotee war, der vor zwei Jahren das Trinken von Wein aufgegeben hatte. Und sehr stolz auf diese Errungenschaft war, damals, als ich es aufgab. Also nicht total stolz, aber ich dachte, es geht voran. Ich kann mich loslösen von den illusorischen Freuden des materiellen Daseins. Und dann hörte ich Prabhupada plötzlich, ich habe mir nochmal die Kassette angehört, um mir sicher zu sein, dass ich mich nicht verhört hatte. Und wenn du ein Trinker bist, Srila Prabhupada sprach in einem öffentlichen Programm zu den, und weil es umsonst war, der Eintritt, war viele Vinos gekommen, also Weintrinker oder Sandler sagt man auch, oder ein weniger Penner sagt man auch in Norddeutschland, nicht? Auch wenn du ein Trinker bist, sagte Prabhupada und sprach also die Trinker an, die da saßen. Auch du kannst über Krishna meditieren, indem du darüber meditierst, dass der wunderbare Geschmack im Wein Krishna ist. Aristoteles hat darüber auch gesprochen, dass Krishna oder dass Gott das aktive Prinzip in allen Erscheinungen ist. Also das, was es besonders macht, diese Erscheinung, das ist dann Gott da drin. Auch diejenigen, die Sexoholiker gibt. Es gibt ja auch nicht nur Alkoholiker, sondern auch Sexoholiker. Es gibt auch Workaholiker, also Arbeiterholiker. Sie können meditieren, auch der Sexoholiker kann. Die, sagen wir mal, die Sexualität, die ohne Selbstsucht ausgeübt wird und entsprechend religiöser Prinzipien, das ist Krishna. Diese Kraft, die viele so anzieht. Nicht so. Krishna ist überall gegenwärtig und wenn man anfängt, Gottes Bewusstsein zu praktizieren, sollte man Augen für Krishna bekommen. Nicht? Einmal fragte jemand Srila Prabhupada, können Sie Gott sehen? Und Prabhupada antwortete so ganz einfach, was ist die Schwierigkeit? Trinken Sie Wasser. Die Leute sagen, ja. Krishna ist der Geschmack im Wasser. In der Bhagavad Gita werden im 10. Kapitel, im 7. Kapitel und im 10. Kapitel Hinweise gegeben, wie wir Krishna auf diese Art und Weise in der Natur sehen können. Heute wird hoffentlich die Sonne aufgehen. Ihr könnt dann meditieren über die Sonne, indem ihr denkt, meditiert darüber, wie die Sonne das Auge Gottes ist, was auf euch schaut und manchmal ein bisschen intensiv auf euch schaut, sodass ihr schwitzt. Die zweite Meditation, die ich vorstellen möchte, die grundlegende Meditation über Krishna, ist, dass Krishna mich versorgt oder uns versorgt. Was brauchen wir? Weil wir haben körperliche Bedürfnisse, wir haben Bedürfnisse nach Sicherheit, wir haben ein gewisses Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung. Wir können darüber nachdenken, wie Krishna es arrangiert, dass wir diese Dinge bekommen. Ich möchte euch eine Konfliktsituation gerne erzählen, in der diese Meditation möglich gewesen wäre. Das war damals in Russland, als sich der Kommunismus, der atheistische Materialismus verbreitete. So bezeichnet Marx den Kommunismus, der atheistische Materialismus. Damals, die Russen sind ein frommes Volk und man überlegte sich, wie man diese einfachen Leute mehr zum Vertrauen zu dem, dieser neuen Politik gegenüber bringen könnte und beschloss, in ihrem Gottvertrauen anzusetzen und das umzulenken auf den Kommunismus und die Kommunisten. Es gibt da eine Szene, die Srila Prabhupada erzählte, dass also die einfachen Leute gerade aus der Kirche kamen und dann Kommunisten vor der Kirche standen und fragten, so habt ihr wieder um Brot gebetet. Ihr kennt bestimmt dieses Gebet, unser täglich Brot gib uns heute. Und die Leute sagten, ja, haben wir gemacht. Und, habt ihr Brot bekommen? Da hatten sie nicht so dran gedacht, dass, nein, also, warum? Wir müssen euch aufklären, ihr habt einen blinden Glauben. Ihr betet um was und ihr kriegt nichts und beanstandet es nicht. Nicht einmal. Und hat der, haben die Kommunisten so ein Zeichen gegeben und es sind lastwagenweise Brotkarawanen rangekommen und es wurde Brot verteilt. Mit kommunistischen Slogans und so weiter an die einfachen Leute. Und wurde dann gefragt, so, wer gibt euch Brot? Gott oder die Kommis? Und die Leute haben gesagt, die Kommis. Ist ja offensichtlich. Direkte Wahrnehmung. Wir haben es erfahren. Man hätte fragen sollen, gut, die Kommunisten haben Brot, aber woher haben sie das Getreide? Haben sie die Getreidekörner geschaffen? Und was ist mit der Sonne? Ist die Sonne in irgendeiner Fabrik entstanden? Oder könnte man vielleicht noch eine zweite Sonne, könnten wir dann eine zweite Sonne machen für die Nacht? Oder wie ist es mit Erde und den ganzen Mineralien? Und so weiter. Das wird von Janmadyasya Yataha, der Quelle allen Seins, nämlich Krishna, geschaffen. So können ein Devotee, wenn er durchs Leben geht, verstehen, oh, Krishna versorgt mich. Ich vergesse nie diesen einen Ausspruch von einem Devotee-Freund, der Prasadam zu sich nahm, geweihte Speise, und dann mit einem glücklichen und überzeugten Lächeln sagte, Krishna ist mein Freund. Er hat mir Prasadam gegeben, ich brauchte wirklich was zu essen. Nicht so? Kann ein Devotee lernen in seinem Leben, zu verstehen, wie die letzte Ursache oder der große Marionettenspieler, der auf der Weltbühne die Fäden zieht und auch die Fäden in unserem Geschick zieht, Krishna ist. Man muss jedoch hierbei auch ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, wenn zum Beispiel ein Devote auf Parkplatzsuche ist und er parkt seinen Wagen ein und dann sagt er plötzlich, und dann findet er einen Parkplatz und sagt, Krishna hat mir einen Parkplatz gegeben. Man muss sehen, wo man auch... man sollte Krishna nicht immer bemühen, aber es ist gut, Krishna zu verstehen. Krishna ist die Ursache letztendlich hinter allen Dingen und vielleicht auch hinter dem Parkplatz. Aber man sollte es vielleicht ein bisschen dezent praktizieren. Das ist jedem selber überlassen, sagen wir mal so. Die dritte Sache, die ich habe, wie wir Krishna sehen können, und damit möchte ich aufhören, wir können versuchen, den verborgenen Krishna zu sehen. Was? Etwas Verborgenes kann man nicht sehen. Man kann aber versuchen, etwas Verborgenes zu sehen. Krishna ist im Augenblick für uns verborgen. Aber wir können uns bemühen, dem verborgenen Krishna näher zu kommen und auf diese Art und Weise schon einmal unsere Beziehung in der Vorfreude zu Krishna zu etablieren. Das ist ein schwieriger Punkt und ich werde ihn ganz kurz für 2 Minuten erklären und dann die Vorlesung beenden. Am besten kann ich es in einer Geschichte. Einmal kam ein Mönch in ein Dorf von Atheisten und wollte eine Vorlesung über Gott geben. Die Atheisten sagten, aber hier glaubt keiner an Gott. Also, und daraufhin, du musst erstmal beweisen, dass es ihn gibt. Der Mönch sagte daraufhin, bevor ich anfange, könnte ich mir vielleicht ein Glas Buttermilch bringen, um die Kehle ein bisschen zu schmieren. Nee, warte mal. Nicht Buttermilch, Milch, einfach nur Milch. Das habe ich schon gesagt. Einfach nur Milch. Und er nahm also die Milch und sagte, manche Leute sagen, hier soll es Butter drin geben. Ich glaube das nicht, denn ich kann die Butter nicht sehen. Da sagten die Leute im Dorf, das ist doch ganz einfach. Da ist Milch, da ist Butter drin, aber man muss so einen Vorgang anwenden. So Kirnen nennt sich das. Nicht so mit so einem Quirl, man kann das so machen, so haben wir das als Kinder gemacht. Mit so einem Quirl, dass es sich so quält oder es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du musst einfach einen Quirl haben, sagten die Leute, und dann kriegst du, dann bleibt die Butter dran hängen und du kannst sie dann abstreichen und langsam einen kleinen Butterberg anhäufen. Ja, sagte der Mönch, nun habt ihr meinen Punkt gemacht. Krishna ist wie die Butter in der Milch in der ganzen Schöpfung gegenwärtig. Aber man braucht einen Vorgang, um ihn zu erkennen, sodass er sich sichtbar macht, dass wir ihn sehen und lieben können. Diesen Vorgang müsst ihr lernen, dann könnt selbst ihr armen Atheisten den höchsten Herrn verstehen. Einmal, damit möchte ich enden, kam ein Mönch, ein Reporter zu Srila Prabhupada und sagte ganz deutlich zu Prabhupada, können Sie mir Gott zeigen? Setzte sich denn hin mit seinem Anzug, hab da schon oft drüber gesprochen, rückte sich den Schlips näher und Prabhupada sagte, ja, Reporter wurde also jetzt wird es intensiv hier, wer weiß, ob mir die Haare zu Berge stehen werden, kämmte sich nochmal für den großen Encounter, die Begegnung mit dem Verborgenen, setzte sich hin und wartete jetzt auf den Blitz, den Flash, die Erkenntnis. Aber Srila Prabhupada lächelte über ihn und sagte, wenn zuerst müssen Sie so werden wie die hier, und zeigte auf seine Devotees. Und damit machte er einen sehr grundlegenden Punkt. Man braucht einen Vorgang, einen bestimmten Lebenswandel, sodass man den verborgenen Gott erkennen kann und ihm zu den deutlich sichtbaren oder verständlichen Gott machen wird. Und darüber werde ich morgen sprechen. Morgen werde ich meine zweite Vorlesung sprechen. Die Begegnung mit dem verborgenen Gott heißt die. Wir werden über die Vorgänge sprechen. Ich werde anfangen mit einem, also deswegen bitte rechtzeitig sein, mit einem sehr interessanten Interview, was in Slowenien stattfand, mit einem Reporter, den wir so geschockt haben, dass der, also er hat einen guten Artikel geschrieben, aber wir haben ihn durch eine Schockwirkung eingeholt. Und dann war hat Wissen gesprochen. Gut, heute wollte ich nur sagen, wir haben alle eine Beziehung zu Krishna. In dieser Beziehung haben wir ein Rasa, ein Wohlgeschmack, der wohlgeschmäckriger ist oder geschmacksvoller ist als alle anderen Beziehungen, die wir in Rasas, die wir in dieser Welt finden können. Und es ist möglich, in der menschlichen Form des Lebens diese Beziehung wiederherzustellen. Ich habe ein paar einfache Meditationen gegeben. Einmal darüber, wie wir Krishna in seiner Schöpfung wahrnehmen können. Dann, wie wir Krishna in unserem Leben wahrnehmen können, als derjenige, der die Ursache hinter allen Ursachen ist. Und das organisiert. Und dann habe ich einen Cliffhanger präsentiert, das heißt einen noch nicht beendeten Punkt, nämlich den Punkt mit dem verborgenen Krishna. Wenn etwas oder jemand verborgen ist, müssen wir ihn finden. Und spirituelles Leben ist ein Vorgang, wie man den höchsten Herrn in seinem Leben finden kann. Ganz deutlich. Und über den Vorgang wollen wir morgen sprechen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hare Krishna. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen Themen? Nika.
Ich habe eine Frage zu dem Rasa. Von freundschaftlicher Beziehung oder ehelicher Beziehung ist eine Gleichheit gegeben. Praktisch eine Ebene mehr oder weniger. Im Falle von Diener und von Eltern-Ebene. Wir sprechen jetzt immer nur von Diener-Ebene oder elterlicher Ebene, aber wie ist es von der Ebene des Kindes aus oder von der Ebene des Meisters aus? Weil der Diener muss ja den Meister haben. Kann man das auch umdrehen oder kann man das Kind auch überseitig?
Dass jemand der Meister von Gott ist.
Ja.
Ja. Das sind die Devotees in Vrindavan, in Braj. In der elterlichen Beziehung ist es so, dass Mutter Yashoda, das Nanda Maharaj zu Krishna sagt, kannst du mir bitte meine hölzernen Klackloppenschuhe bringen? Und dann bringt Krishna die Klackloppenschuhe. Und schwitzt und strengt sich an und so weiter. Die älteren Gopis fangen an zu klatschen und Krishna fängt an zu tanzen, um ihnen den Gefallen zu tun. Die Gopis, es geht so weit in dieser vertrauten Liebe, dass die Gopis Krishna sagen, was er zu tun hat, was er nicht tun darf. Aber diese Beziehung des Meisters, wo ein Devoti der Meister Gottes wird, findet in einem bestimmten Bereich statt, in dem Bereich der Liebe, der sehr engen und vertrauten Liebe. In dem Augenblick, wo diese Beziehung da ist, wird jemand auch durch Liebe untertan. Krishna wird so begierig, die Liebe dieses Devotis zu ihm zu kosten, dass er Madhusudan genannt wird. Madhusudan ist eine Biene. Genau wie eine Biene angezogen wird, wenn Honig in einer Blume ist, so wird die Krishna-Biene angezogen, wenn das Herz des Devotis voll mit dem Madhu, dem Honig der Liebe ist. Und dann ist Krishna einfach bezaubert von dieser Liebe. Ein sehr schöner Vers von Srimati Radharani, die sagt, die diese Liebe zu Krishna so ausdrückt, sie drückt es aus an einer Stelle und Krishna steht hinter einem Baum und hört das. Sie sagt, wenn ich sterbe, möge das Element Wasser in meinem Körper in den Teich einfließen, wo Krishna badet. Wenn ich sterbe, möge mein Atem in das Element Luft einfließen, welches Krishna Kühlung verschafft. Wenn ich sterbe, möge das Element Feuer in den blitzenden Spiegel von Krishna einfließen, wo er sich am Morgen betrachten kann. Und so drückt sie ihre völlige Hingabe zu Krishna aus, ihre völlige Liebe, und wird durch diese Liebe zu jemandem, der Krishna, die so stark ist, diese Liebe. Ich wollte das nur mal ausdrücken mit diesem Beispiel aus dem Ujjwala Nilmoni, dass Krishna einfach alles tut für Srimati Radharani. Er gibt seine Gottesherrschaft auf und wird zum Diener. Er tut eine Gelande aufziehen mit großer Akribie für Radharani und lässt sie übermitteln. Er tut eine wunderbare Box nehmen und mit Juwelen füllen darauf schreiben, für Radharani. Just for you. Nicht? Und wird, gibt somit seine, wird nicht mehr das Objekt des Dienstes, sondern dient selber seinem Devotee. Das ist aber auf der Ebene der höchsten Liebe möglich. Wir sehen uns im Grunde genommen nach diesem liebevollen Austausch mit Krishna, der in jeder der Beziehungen die vollkommene Beziehung denn einnimmt. Es ist so, in dieser Welt, das sage ich immer sehr gerne, sind wir so wie ein C. Nicht ein hohes C, sondern ein normales C. Nicht? Und fühlen uns, wir suchen nach dem Dualpartner, nicht dem anderen C, sodass wir einen Kreis bilden. Ja, endlich mal voll und ganz sind. Aber leider ist es so, dass diese Kreise immer auseinandergesprengt werden durch die Selbstsucht, die bei diesen Beziehungen meistens da sind, dass man etwas erwartet vom anderen und dann anfängt zu dominieren, wenn man es nicht bekommt und dann potsch, wird es leidvoll, dann springen die, dann fallen die Splitter der missglückten Cs so durch die Gegend. Erst wenn man Krishna in den Mittelpunkt setzt, auch von einer solchen Freundschaft, gibt es da ein Zentrum, was im Kreis ist und nicht außerhalb. Genau, alle vertiefen sich auf Krishna und durch den Kontakt mit Krishna werden diese selbstsüchtigen Eigenschaften wie Lust und Gier, Zorn zu kontrollieren, langsam aufgelöst und in Liebe umgewandelt. Und dann geht es. Wir werden so eine Ehe feiern. Wir werden eine Eheschließung feiern. Sehr, sehr berührende Angelegenheit. Den Sonntag werdet ihr euch das hier freuen. Krishna. Gadadha.
Jeder hat ja eine bestimmte Beziehung zu Krishna, der eine Erbsfreund, der andere eher Liebe und so weiter. Also diese verschiedenen Beziehungen. Das aber heißt, aber ein Mensch oder ein Himmelwesen hat im Allgemeinen ja eine Vielzahl von Beziehungen. Man hat also einen Ehepartner, man hat einen
Freund,
man hat einen Kinder und so weiter. Das heißt, wenn man mit Krishna eine bestimmte Beziehung auf einer bestimmten Ebene eingeht, hat man jetzt die anderen Beziehungen ja auch noch.
Du meinst zu anderen Lebewesen oder einfach schlechtweg Beziehungen?
Generell, ich kann jetzt sagen, Krishna ist mein Vater, Krishna ist mein Freund, Krishna und so weiter.
Ja.
Kann ja alles gleichzeitig sein.
Ja. Ich habe ja nur eine Beziehung zu Krishna. Kann Krishna alles gleichzeitig dann erfüllen, diese vielschichtigen Beziehungswünsche, die man hat? Ich glaube, in dieser Welt wisst ihr das. Man ist nicht nur zufrieden mit einem Freund, man will auch noch eine Beziehung zu sein zu kleinen Kindern. Ich habe auch ein paar kleine Freunde und Freundinnen, so Lütte, so kleine Steckes. Kann man also all diese Wünsche nach Beziehung in Krishna zufriedenstellen? Ja, Krishna nimmt so verschiedene Schattierungen an. Krishna ist wie ein Suryakanta-Juwel, das ist ein bestimmter Juwel, wenn der in die Sonne gehalten wird, dann kommen aus den verschiedenen Facetten des Juwels unterschiedliche Licht hervor. Also farbige Lichter. So ist auch Krishna. In der Beziehung ist sehr vielfältig und kann uns auf allen Ebenen erreichen. Nun, diese Beziehung zu Krishna herzustellen für einen Devotee in dieser Welt, heißt auch, dass er eine Beziehung zu Devotees herstellt, zu geweihten Krishnas. Ganz wichtig. Ohne dass wir auch horizontale Beziehungen Hare Krishna. Ich meine es so. Wenn diese Seite, die obere Seite, die Beziehung zu Krishna ist, dass diese andere Seite, wo der gelbe Fitzel ist, die Beziehung zu Krishnas Devotees. Nicht? Wenn ein Devotee gut versorgt sein will in dieser Welt, ist es ganz wichtig, dass er nicht einfach nur diese eine Beziehung hat, sondern auch diese andere Beziehung, eine gute Freundschaft zu Devotees, die ihn inspirieren können auf seinem spirituellen Weg. Denn wir haben noch, wir müssen unseren Mensch mitbringen, der nach Beziehung, auch menschlichen Beziehung sucht. In diesen Beziehungen sollte aber Krishna durchkommen und wir erinnert werden an Krishna. Sollte keine gottlose, gottfernen Beziehung sein. Ja, aber deine Frage ist in der spirituellen Welt. Ja, da lieben die alle Krishna, sind mit Krishna verbunden, es ist der Mittelpunkt. Es wird zum Beispiel gesagt, wenn Krishna als Gopkumar das erste Mal in die spirituelle Welt eingeht, kommt nach Goloka Vrindavan, da fragt er Leute, wo ist Krishna? Und stellt fest, dass die gar nicht antworten. Und er wundert sich. Ist das hier ein Communication Breakdown? Oder? Also so fragt er nicht. Aber und was er merkt ist, dass deren Geist gar nicht bei ihnen ist, sondern bei Krishna. Der Geist ist mit Krishna zusammen in den Wald von Vrindavan gegangen. Und dann trifft er den, dann trifft er auch andere, mit denen er spricht. Also ist nicht nur so. Aber ich will nur sagen, die Beziehung zu Krishna ist so intensiv, dass die Devotees wirklich in dieser Beziehung alles erfüllen. Und natürlich untereinander. Wir sind so zwischenmenschlich eingestellt. Wir in dieser Welt natürlich auch sehr gute Beziehungen pflegen. Sich helfen, Krishna zu dienen. Was in der spirituellen Welt auffällt, ist, dort gibt es keinen Neid auf den Erfolg eines anderen. Die freuen sich, wenn ein anderer Krishna näher kommt und helfen sogar diesem anderen Krishna näher zu kommen. Ich hoffe, dass ich deine Antwort getroffen habe. Ja. Ich muss sagen, das ist die letzte Frage, wir müssen danach zum Schluss kommen, dass wir im Plan bleiben. Die Frage ist, wie ist es mit den wohltätigen und netten Menschen, können die, die vielleicht gar nicht an Reinkarnation und spirituelle Themen glauben? Sie werden, wenn sie wohltätig sind und tugendhaft, wie soll ich mich ausdrücken, erhoben werden. Es gibt so eine Geschichte von einem Wissenschaftler, eine tolle Geschichte. Dr. Neumann ist gestorben und er war ein bekannter Arzt, bekannter Professor, also Professor Neumann für Neurophysiologie und hat viele Tierversuche gemacht. So, an seinem Grab steht eine Grabrede und sagte, Dr. Neumann oder Professor Neumann hat sich so wahnsinnig für den Fortschritt der Wissenschaft eingesetzt und er wird bestimmt wir wünschen ihm, dass es weitergeht. Dabei hat Professor Neumann, das wird vergessen, sein ganzes Leben aberkannt, dass es weitergehen kann nach dem Tod. Und während er so erzählt, so geht die Geschichte, ist da Professor Neumann und steht daneben und hört die ganze Grabrede an in seinem feinstofflichen Körper. Dann sagt er weiter. Und er hat so wahnsinnig gute Fortschritte gemacht im Leben, indem er neue Medikamente auf den Markt brachte, die er durch Versuche an durch unterschiedliche wissenschaftliche Experimente herausgefunden hat. In diesem Augenblick sieht Professor Neumann, der da gerade seinen Körper aufgegeben hat, die ganzen Tiere, an denen er Tierversuche gemacht hat, die da ankommen und nach karmischen Gesetzen ihre Vergeltung haben wollen. eine faule Geschichte, geht dann immer weiter, wie der da redet. Eine Sache redet am Grabmal, aber Professor Neumann was ganz anderes sieht, weil Professor Neumann mit dem Gesetzen des Karmas bekannt gemacht wird. Wir mögen an bestimmte Dinge nicht glauben, aber die sind bestimmt da. Und wenn jemand tugendhaft lebt, und das gibt es, wird er durch das Gesetz des Karmas erhoben werden. Schön. Gut, dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Seminartag. Ich weiß nicht, ob uns Gaurabharini noch eine Orientierung geben möchte durch den Tag. Ja, wenn ihr kurz noch da bleibt und hört, was heute so geschieht und so weiter. Ich habe auch schon gesehen, dass einige Seminargebende da sind. Gerade du warst schon gestern da. Aber hier ist er, Gernot Jaksha aus der Schweiz, eingetroffen. Also wir sind vollzählig. Unsere Musikanten, Gaurachandra und Bhakti Devi, sind auch bereit mit all ihren wunderschönen Melodien. Rhythmen. Und hier ist jetzt Gaurabharini. Hare Krishna.